Erstes in der Predigt. Ich war damals verletzt und deswegen saß ich da. Wie geht es damit, dir mit diesem Satz, Jesus durchschaut dich? Ich kann es ein bisschen anders formulieren. Jesus durchschaut dich. Oder? Jesus durchschaut dich. Nachdem wir es betont, dann klingt es vielleicht so ein bisschen bedrohlich. Vielleicht klingt es auch tröstlich. Vielleicht ein bisschen mulmig. Und was auf jeden Fall ganz klar ist, wir müssen erstmal wissen, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Darum geht es im gesamten Johannesbrief und wir haben heute einen Abschnitt. Ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, du durchschaust uns. Ich denke, dass wir dich kennenlernen wollen und leite uns jetzt in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Im Johannesevangelium, wir hatten es die letzten zwei Predigten schon, ging es darum, dass Jesus 5000 Menschen ernährt hat mit Brot, die Speisung der 5000. Und danach hat er seine Jünger vorausgeschickt auf diesen See. Es war ganz klar, da kommt ein Unwetter für Jesus und Jesus ist ihnen dann auf dem Wasser hinterhergelaufen, hat sie dann schnell an die andere Seite gebracht. Und die Situation war gerettet. Und in unserem Text im Johannes 6, Vers 22 bis 29 wollen wir jetzt mal drauf achten, was ist der Fokus der Menschen und was ist der Fokus von Jesus. Wir steigen ein. Das ist so ungefähr die Situation, Johannes 6, 22 bis 29. Die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragten sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in das Boot und setzten nach Kapernaum über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Die Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus durchschaut unsere Motivation. Warum komme ich zu Jesus? Komme ich nur wegen dem Brot? Was sind diese Dinge, die für mich positiv rausspringen, weil ich zu Jesus kommen möchte, weil ich zu Jesus gehöre? ist vielleicht ein spannendes Leben, weil ich sagen will, hey, ich will mein Leben spannend erleben, vielleicht mal in die Mission gehen, vielleicht mal wirklich, wirklich was Spannendes erleben wollen, coole Jugendwochenenden, coole Jugendfreizeiten, richtig coolen Teenkreis. Vielleicht ist es aber auch, dass ich sage, ey, Beziehung zu Menschen, das ist das, was positiv rausspringt, weil ich zu Jesus gehöre. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und vielleicht sage ich noch Ja und Amen zu Jesus, weil mich vielleicht dann die Leute noch ein bisschen mehr mögen. Vielleicht sage ich auch, nee, die Gebote Gottes, das ist eigentlich gut. Das ist gut für mich, das weiß ich, das ist was Positives. Das ist gut für meine Kinder. Da kommen die auf die richtige Spur, lernen, dass sie nicht stehlen sollen, nicht lügen sollen. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich sage, ich gehöre zu Jesus, weil dann komme ich besser bei Mädels an. Dann habe ich da einfach bei manchen Mädels bessere Chancen, weil das ist einfach, was ist meine Motivation? Mir wurde es sehr, sehr deutlich, was meine Motivation ist, als ich auf die Bibelschule gegangen bin. Da hat man sich vorgestellt, warum ist man hier, hat man dann erzählen dürfen. Und dann die Standardaussage aller Leute war, wir wollen Jesus besser kennenlernen. Und ich glaube, das war auch ernst gemeint bei vielen. Und ich hatte das auch gesagt gehabt. Und mich hat später nochmal jemand anderes gefragt, hey, warum bist du eigentlich hier? Und dann wurde mir deutlich, ja, ich wollte Jesus besser kennenlernen, aber ich wollte auch ein Mädel kennenlernen. Und das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja durchaus ein gutes Bedürfnis. Brot ist ein gutes Bedürfnis. Diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind ja nichts Schlechtes. Wir wollen jetzt vielleicht uns geschwind Gedanken noch machen. Was ist meine Motivation? Warum möchte ich zu Jesus kommen? Habt ihr es so überlegt? Was ist meine Motivation vielleicht gewesen, als ich zum Glauben gekommen bin? Vielleicht war es ein begründetes Bedürfnis. Vielleicht war es die reine Motivation der Liebe, weil ich Jesus so lieb habe, deswegen bin ich zu ihm gekommen. Kann ja sein. Vielleicht habt ihr gerade aber auch kurz versucht, in euer Herz zu schauen und dann habt ihr gemerkt, da sind Abgründe von Egoismus, von Eigennutz. Jesus sieht es und das Gute ist, wir müssen nicht an diesem Punkt stehen bleiben, in unser Herz zu schauen und zu merken, vielleicht sind meine Motivationen gar nicht so gut, sondern wir möchten jetzt mal hier diesen Text ein Stückchen weitergehen und schauen, wie Jesus diese Situation löst, weil er konfrontiert ja ziemlich direkt, ihr kommt nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt. Hier heißt, Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, möchtet ihr nicht verstehen. Was möchte uns Gott durch die Wunder sagen? Und da geht es wieder um diese Grundfrage, wer ist Jesus im Johannesevangelium? Jesus, der das Brot gibt, handelt wie der Gott im Alten Testament, der seinem Volk das Manna gibt in der Wüste. Jesus versorgt und Jesus handelt hier übernatürlich. Jesus Christus, das lesen wir auch am Anfang vom Johannesevangelium, Jesus Christus ist der Schöpfer, ist Gott. Und wenn wir dann auf ihn schauen, verändert es schon was. Jesus ist über dem Wasser gegangen. Jesus kann Naturgewalten außer Kraft setzen. Jesus hat die Natur in seiner Hand. Jesus ist allmächtig. Und wenn wir das haben, dann kann es schon sein, dass wir uns auch wieder ein bisschen die Ehrfurcht Gottes vor Augen kommt, wenn wir wissen, Jesus der allmächtige Gott durchschaut uns. Und das ist so zentral wichtig, dass wir sagen, unsere Motivation, sei sie positiv, sei sie negativ, sei sie wie auch immer, wir müssen uns nicht drum kümmern, weil, und deswegen habe ich das schöne Männchen hier hingemalt, das soll Jesus darstellen, Jesus schaut in unser Herz. Wir dürfen es ihm überlassen, Jesus durchschaut uns. Manchmal gibt es dann Situationen wie bei mir, dass er uns konfrontiert, was ist deine Motivation? Dann dürfen wir ehrlich werden von ihm. Bei egoistischer Motivation dürfen wir schauen, was Gott uns sagen möchte. Ich möchte nochmal diesen Text weiterlesen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diesen Vers so außerhalb vom Kontext sehen würde, wird man auf die Idee kommen, dass wir uns den Glauben erarbeiten müssen. Aber der Glaube, sehen wir später, ist das, was Gott schenkt. Und dennoch wissen wir auch, dass es gibt Dinge, die, wo wir uns bemühen dürfen, wo wir tatsächlich dafür was tun dürfen, sogar aufgefordert werden. Und Gott sieht nämlich auch, zu weit. Jetzt bin ich viel zu weit, jetzt bin ich am Schluss. Jesus durchschaut unsere Motivation. Genau, kurzer Exkurs zum Thema Wunder. Wir haben schon eine schöne Definition. Das möchte ich noch schön bringen. Ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes, bei der die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Wir haben ja schon auch diesen Anspruch, dass Gott wirkt in unserem Leben. Wir möchten es, dass er wirkt. Wir möchten, dass er heilt. Wir möchten, dass er Dinge verändert, unser Herz heilt, aber auch ganz praktisch, wenn Menschen krank sind in unserem Umfeld. Wir beten dafür. Wir beten um Heilung. Und wir dürfen das tun voll Freude und immer mit diesem Punkt auch im Glauben beten, dass Gott heilt. Wir tun das, ich tue das. Und wir dürfen aber auch immer wissen, in dieser Souveränität Gottes dürfen wir diesen letzten Satz vom Vater unser immer noch ranhängen. Dein Wille geschehe. Es ist in deiner Hand. Du wirst souverän entscheiden, wie du es tun wirst. Und es gibt diese Möglichkeit nach Jakobus 5, das Ältestengebet. Wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, darfst du deine Ältesten rufen, dass sie für dich beten. Dann ist das nicht ein Garant, dass du 100% körperlich geheilt wirst, aber was heil wird, ist deine Beziehung zu Gott. Weil in diesem Ältestengebet legt man die Sünden ab vor Gott, tut man gemeinsam die Sünden bekennen und dann wird man wird auch für die Krankheit gebetet. Das ist eine Chance, das wollte ich einfach noch sagen unter diesem Punkt Wunder, weil ich erfahren habe, dass Menschen auch in der Gemeinde bei uns schon Dinge erlebt haben, auch aufgrund von diesem ältesten Gebet, wo man sagen muss, sie haben danach Zeugnis abgelegt von Gott. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, Jesus durchschaut unser Engagement. Was tue ich für Jesus? Dieser Aufruf hier, ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt. In Vers 27, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Und später kommt es dann, dass diese Nahrung eben Jesus schenkt. Jesus lenkt das Gespräch von dem, was die Menschen kommen. Die Menschen kommen und sagen, hey, wir suchen dich. Jesus lenkt das Gespräch auf ihre Motivation und stellt sie klar dar, die Motivation ist falsch. Und dann lenkt es sie auf das Tun, auf ihr Handeln. Und nun ist ganz klar, es gibt Dinge, die bemühen, die kosten Mühe, aber sie bringen auch Wunderbares und das Geschenk ist da. Ich möchte da drei Beispiele bringen, wo ich euch ein bisschen was vormalen möchte, wie dieses Zusammenhang vielleicht hier klar ist. Und da ist dieser Punkt mit dem Gebet. Gebet macht Mühe, muss man sagen, wenn man sagen, ich will beten, das ist nicht immer einfach. Wenn man für Leute betet, obwohl man eigentlich denkt, ich möchte nicht für sie beten, ich möchte eigentlich von meinem menschlichen Denken her genau das Gegenteil. Ich wünsche ihnen nichts Gutes, sondern vielleicht eher Schlechtes. Und dann für die zu beten, das kostet Überwindung, das kostet Mühe. Aber gerade in der Fürbitte und in der Anstrengung beschenkt Gott uns, weil er, glaube ich, unser Herz verändern möchte. Und Fürbitte ist auch etwas zutiefst Demütiges, weil ich erkenne an, ich kann es nicht, ich brauche Gott. Gott muss handeln. Aber es ist auch etwas brutal Entlastendes, weil ich sagen kann, ich gebe es ab. Du, Herr, wirkst. Es kann anstrengend sein, wenn man dankbar sein will. Ich bemühe mich voll jetzt dankbar zu sein, dann kann das echt eine Herausforderung sein. Es kann ein Bemühen sein. Aber es gibt einem auch was zurück und ich bin Gott dankbar und ich habe ein positiveres Denken über viele Dinge. Anbetung kann mühevoll sein. Die Band hat hier geprobt, die hat sich reingehängt. Aber es ermutigt uns, wir können hier froh im Gottesdienst singen. Sündenbekenntnis ist eine extrem schwierige Sache, bis wir uns manchmal durchringen, dass wir endlich zu Gott kommen und diese Sünde bekennen. Aber dann diese Freiheit, wo er schenkt, dieses Geschenk, die Sünden sind vergeben. Klage ist auch ein Punkt vom Gebet, wo man sagen muss, hey, wie schwierig ist es doch, dass ich endlich zu Gott komme und ihm meine ganzen blöden Gedanken und meine ganzen Mühe hinlege. Wie oft denkt man sich vorher dreimal im Kreis rum, was man jetzt mit dieser Mühe macht und mit diesen Dingen, die einen so aufregen und man versucht, Lösungen zu finden, aber sie vor Gott hinzubringen. Vielleicht klagt man auch vorher fünf Menschen vorher einen an, klagt man die Last fünf Leuten vorher, ihr wisst, wie ich meine, heult mal alle Leute zu, bevor man zu Gott kommt und sich bei ihm ausheult. Es darf man darf auch mal zu Leuten gehen und sich bei ihnen ausheulen, keine Frage. Aber dieser Punkt, dass ich zu Gott komme, ihn anklage, wir sehen es im Psalm immer wieder, dass dann auch die Anbetung kommt und er es schenkt, dass er Dinge schenkt. Anbetung ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir sagen müssen, der startet hier in unserem Leben, Gebet startet hier und er wird in Ewigkeit Bestand haben. Bibellesen ist auch so ein Punkt, wo wir sagen müssen, ganz klar, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewiglich. Die Mühe ist, ich muss es machen. Wenn ich nicht Bibel lese, werde ich nicht diese Fülle von Gott erleben. Fernsehschauen ist einfacher. Kann man sich berieseln lassen. Aber diese Mühe ist da, ich lese die Bibel und dann habe ich diese Fülle, das Gute, das ist das Wort Gottes, wie Gott die Welt rettet, lese ich da immer wieder im Alten Testament schon, die Menschen immer wieder rausrettet in ihre Situation und dann bei Jesus natürlich diese Erfüllung der Rettung. Gemeinschaft kann echt anstrengend sein zwischen Alt und Jung. Wenn dann verschiedene Generationen aufeinander prallen, wenn man sich auseinandersetzt, wenn dann ich eingefahrene Meinungen mit anderen eingefahrenen Meinungen zusammenkommen. Ihr kennt die Herausforderungen. zwischen Großeltern, Kindern und so weiter. Und in Gemeinde sind ja vielleicht nicht nur verschiedene Altersklassen, sondern verschiedene Reifegrade noch dabei. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die besonders, ja, vielleicht gebildet sind, andere Leute sind weniger gebildet. Dann gibt es Leute, die sind einfach reich, dann gibt es Leute, die sind nicht so reich. Mann, Frau, da gibt es Unterschiede. Ich habe letztens was gelesen, dass in der Ehe Mann und Frau immer ein Stück weit fremd sein werden. Da habe ich mir gedacht, schade eigentlich, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir noch nicht im Himmel sind. Und da merken wir, das sind alles Dinge, da kann man sich bemühen, aber da schenkt Gott auch wahnsinnig viel. Und er sieht unser Engagement, er durchschaut unser Tun für ihn. Und Jesus, der von Gott bestätigt ist, der durchschaut unser Tun. Das lesen wir hier weiter. Statt euch nun nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Die Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als Bevollmächtigten bestätigt. Jesus sieht unsere Motivation. Jesus sieht unser Tun. Aber diese beiden Punkte sind nicht das Zentrale. Sie gehören dazu. Die Erwartung ist da, aber sie sind nicht das Fundament. Das ist ganz zentral wichtig. Wir lesen nämlich jetzt im Vers 28 und 29. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Und das ist jetzt dieser wichtige letzte Punkt. Also Jesus sieht auch unser Tun. Das haben wir hier als Bild nochmal. Und Jesus beschenkt uns mit Glaube an ihn. Glaube ist vertrauensvoll dienen. Das Fundament ist das Geschenk Gottes, der Glaube an ihn. Das ist dieser Zuspruch, wo wir sagen müssen, darauf baut alles andere auf. Wenn wir glauben an Jesus, dann hängt es ja oftmals auch mit unserem persönlichen Tun zusammen. Und die Frage ist aber, was passiert nun, wenn wir krank werden? Wenn wir nichts mehr für Jesus tun können? Wenn wir vielleicht älter werden, wenn wir arbeitsunfähig sind, warum auch immer. Hier eine kleine Werbung für die Bibelstunde am Dienstag, da geht es um Arbeit und wie Gott das sieht. Aber was passiert, wenn wir nicht mehr können, nichts mehr tun können? Und da ist so wichtig, dass das Fundament nicht unser Tun ist, sondern das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Dass unsere Motivation, so gut oder schlecht oder verdorben sie auch ist, nichts das Zentrale ist, sondern die Motivation Jesu, weil er aus Liebe ans Kreuz gegangen ist. Und deswegen hier dieser Punkt, wir dürfen auf Jesus schauen. Jesus schaut uns an, er kennt uns und wir dürfen auf Jesus schauen, auf sein Tun. Und durch dieses Fundament des Glaubens, durch das Fundament, dass er den Glauben schenkt, darf sich dann Stück für Stück unsere Motivation verändern. Wir kennen das, dass Motivationen sich verändern. Wir kennen das, vielleicht wenn man eine Arbeitsstelle antritt, dann sagt man sich, meine Motivation ist hier erstmal nur die Kohle. Deswegen habe ich ja den Job gewechselt vielleicht. Und dann merke ich aber Stück für Stück, die Motivation verändert sich. Das Geld ist mir immer noch irgendwie vielleicht wichtig, aber vor allem auch sind wir dann die Kollegen wichtig oder die Arbeit wichtig oder ich sehe die Leidenschaft, der Menschen da und dann sind mir andere Dinge wichtig. Und das ist dieser Punkt, wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir auf seine Motivation, auf seine Liebe und dann möchte er uns Stück für Stück verändern. Und genauso ist auch bei den Werken. Durch Schauen auf Jesu Werk dürfen wir unser Tun verändern. Wenn wir schauen, Jesus, hier ist eine klare Priorisierung. Jesus gibt das Brot, aber Jesus möchte vor allem, dass wir auf das schauen, was er uns sagen möchte mit seinen Geschenken. Nicht, dass er ein guter Gott ist, dass er das größte Geschenk uns geben möchte, sich selbst. Was möchte ich tun für Jesus? Vielleicht möchte ich einfach so weitergehen, weil ich in einer Situation bin, wo ich gerade kräftemäßig ganz, ganz unten bin. Vielleicht bin ich zufrieden, wenn ich mit einfach weiter trotte. Vielleicht sage ich aber auch, hey, ich will ein Ding anpacken in meinem Leben. Ich will ganz praktisch werden. Ich will überlegen, wie viele Stunden in der Woche arbeite ich, wie viele Stunden in der Woche ruhe ich mich aus und wie viele Stunden in der Woche investiere ich in Menschen, wie viele Stunden in der Woche kann ich ganz, ganz praktisch werden. Und wichtig ist aber dieser klare Punkt, alles, was ich für Gott tun möchte, ist nicht das Hauptsache. Und die Hauptsache ist, was Jesus für uns getan hat und was er uns schenkt. Ich möchte nochmal diesen Text lesen. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Die Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn: Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Wille zu erfüllen? Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wir können nicht mal stolz sein darauf, dass wir glauben, weil selbst der Glaube ist geschenkt. Die falsche Motivation und dieses Meinen, man müsse Dinge für Jesus tun, nutzt Jesus, um auf Jesu Werk zu zeigen. Wir lesen es hier. Das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel von diesem Punkt, wie Jesus mit Menschen umgeht, die sehr oft auf sich selbst fixiert sind, auf ihr Tun fixiert sind und auf Dinge fixiert sind, die irdisch sind und die vergehen werden. Und wir wollen da in der Bibelstunde auch ein bisschen drauf eingehen, auf diese Arbeit, die wir tun. Und mit Arbeit meine ich da jegliche Dinge, die wir tun. Da ist genauso die Erziehungsarbeit mit inbegriffen oder auch Arbeit, die nicht bezahlt wird. Weil wir sind ja auch ganz klar aufgefordert, in der Bibel zu arbeiten. Und dennoch ist es die Arbeit nicht das Zentrum. Sondern die Arbeit ist ein wichtiger Teil. Er ist auch ein Stück weit sinngebend. Aber das Zentrum, der Blickwinkel ist das, wofür wir arbeiten und das ist zur Ehre Gottes. Ich hoffe, dass wir diesen Punkt haben, dass wir diesen Anspruch Gottes sehen, dass Gott möchte, dass wir tätig sind, dass wir Dinge tun, aber dass wir unsere Motivation, ja, darauf abgleichen, dass wir sagen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir Kinder Gottes sind, deswegen wollen wir dienen. Kinder Gottes, das gefällt uns, dieses Wort, weil das ist so ein entspanntes. Die Bibel nennt uns aber nicht nur Kinder Gottes, sondern an vielen Stellen auch Diener oder Sklaven. Und das ist dieser Punkt, weil wir einen genialen Herrn haben, können wir Diener sein. Und Diener und Sklave, das ist so ein Begriff, wahrscheinlich ist von der Identität her zwischen dem Diener und Sklave, weil wir denken an Sklave, denken wir an rechtlose Leute, die irgendwo unter menschenverachtenden Bedingungen arbeiten. Wenn wir Diener denken, dann denken wir an einen Butler, der angestellt ist irgendwo. Dieses Wort in der Bibel steht dazwischen, weil einen gewissen Rechtsanspruch hatten die Sklaven zur biblischen Zeit, aber sie waren auch ganz klar ihren Herrn unterstellt. Und lass uns ganz klar diesen Punkt haben, ja, wir sind Kinder Gottes, aber Jesus ist auch unser Herr, und dieser Anspruch und dieser Zuspruch gehören beides zusammen. Wenn du jetzt denkst und hier rausgehst und sagst, hey, jetzt muss ich was tun. Es gibt ja verschiedene Arten von Menschen. Es gibt ja Menschen, die haben eine sehr, sehr, so sensible Persönlichkeit. Die machen sich sehr, sehr viele Gedanken und die, da rauscht der Kopf und sind sehr, sehr gewissenhaft oftmals. Wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, ich muss was tun, dass ich gerettet werde. Nein, musst du nicht. Es ist ein Geschenk. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sich sagt, dann kann ich mich auf diesem Geschenk ausruhen, dann möchte ich dir sagen, nein. Es gibt Dinge, die wir tun dürfen als Sklaven Jesu, die wir tun sollen, wo wir eine Verantwortung haben. Und das ist dieser Punkt. Innerlich würde ich manchmal gerne die Gemeinde so jetzt, die eine in diesem Raum, wo so ein bisschen die Menschen, die so ein schweres Herz haben, viel grübeln, viel, die Ermutigung brauchen, da würde ich sagen, hey Leute, Jesus liebt euch, ihr braucht nur die Liebe heute, nur Ermutigung heute. Und dann hätte ich gerne die Gemeinde auf der anderen Seite, wo ich sage, das sind die Leute, wo sagen, ach, alles nicht so dramatisch, ich bin ja geliebt, angenommen und brauche ja auch nichts machen. Dann würde ich sagen, Leute, doch, packt's an, macht was. Und ich hoffe, dass es jetzt heute ankommt bei den Menschen, die Ermahnung brauchen, wo ich sage, dient dem Herrn mit Freuden, und den anderen würde ich sagen, Jesus hat alles getan für euch. Und es ist beides die Wahrheit, und ich hoffe, es kommt bei jedem heute gut an. Und die falsche Motivation und Werksdenken nutzt Jesus, um Gottes Werk des Glaubens aufzuzeigen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, du siehst, wo wir uns bemühen. Du siehst, wo wir praktisch Dinge tun, die du liebst. Du siehst auch, wo wir oft auf unser Tun schauen, anstatt auf dein Tun zu schauen. Du siehst auch, dass du in uns wirken willst. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du unsere Motivation kennst und wir dir es getrost abgeben dürfen. Danke, dass du unser Tun siehst. möchten dich bitten, dass du wirkst durch deinen Geist in uns und durch uns und für andere. Ich möchte dir danken, dass du den Jüngern Brot gegeben hast. Ich möchte dir danken, dass du unsere Bedürfnisse siehst. Schenk, dass die Bedürfnisse nicht unseren Hauptfokus haben, sondern dass du und dein Tun unseren Hauptfokus haben. Du siehst diese Sache zwischen Glauben und Tun. Schenk, dass wir handeln, weil du an uns gehandelt hast, weil du den Glauben geschenkt hast und weil du uns rausgezogen hast, unsere Sünden vergeben hast und wir deine Kinder sein dürfen. Schenk, dass wir handeln aus der Identität raus, dass wir deine Kinder sind und nicht, um deine Kinder zu werden. Weil es ein reines Geschenk ist, dass wir deine Kinder sein dürfen, weil du den Glauben sogar schenkst. Wir loben dich. Amen.